Das Matthäusevangelium ist das erste Evangelium, das erste Buch, das wir im Neuen Testament finden. Und tatsächlich stellt es in gewisser Hinsicht so eine Art Übergang zu dem Alten Testament, von dem Alten Testament in das Neue Testament dar. Wer ist derjenige, den der Geist Gottes ausgewählt hat, dieses Evangelium zu schreiben? Er heißt Matthäus oder Levi. Wir lesen in diesem Evangelium in Matthäus 9, Vers 9 von ihm. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen am Zollhaus sitzen, Matthäus genannt. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Matthäus war ein Mann, der Zöllner war. Das war jemand, der zusammengearbeitet hat mit der Besatzungsmacht, die damals über Israel regierte, mit den Römern. Deshalb war er ganz besonders verhasst für viele Juden. Ich meine nicht speziell Matthäus, sondern jeder, der eine solche Zöllnertätigkeit ausgeübt hat. Und auch Matthäus. Und gerade er ist von dem Geist Gottes ausgewählt worden, von dem Herrn Jesus, sich besonders an Juden zu wenden. Denn die Zielgruppe dieses Evangeliums ist ganz deutlich, dass es sich an Juden wendet. Wir finden viele Zitate aus dem Alten Testament. Wir finden, dass der Herr Jesus vorgestellt wird als der Christus, als der Sohn Davids. Das haben wir schon bei dem Video gesehen im Überblick über die vier Evangelien, dass der erste Vers ganz charakteristisch für dieses Bibelbuch ist. Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Er ist der Sohn Davids. Deshalb finden wir ein Geschlechtsregister von ihm, um nachzuweisen, dass er wirklich der rechtmäßige Thronfolger von David war. Wir finden dann, wie Menschen gekommen sind, nachdem der Herr Jesus geboren worden ist, die ihn verehrt haben. Es war nicht sein eigenes Volk, aber es kamen solche, die ihn verehrt haben, die vor ihm niederfielen, wie vor einem König. Wir finden dann, dass er einen Herold hatte, wie ein König einen Herold hat. Wir finden, dass der Jesus moralisch in der Lage war, König zu sein, weil er zum Beispiel die Versuchungen, die Prüfungen durch den Teufel überwunden hat, weil er sich dort als moralisch rein, vollkommen erwiesen hat und damit gezeigt hat, dass er der erste König ist, der in jeder Hinsicht moralisch in der Lage ist, fähig ist, kompetent ist, das Königreich zu regieren. Wir finden dann, dass er die Grundsätze seines Königreiches vorstellt und so weiter. Es ist wirklich ein Buch über den Christus, über den Sohn Davids, über den Messias und deshalb ganz besonders an die Juden gerichtet, die ja Jesus als Messias abgelehnt haben, die ja gesagt haben, Jesus ist nicht unser Messias. Und er zeigt ganz deutlich, dass er es doch ist. Aber wir haben dann weiter gesehen, dass er der Sohn Abrahams ist. Das heißt, das Volk Israel hat ihn abgelehnt, ihren Messias. Und dann sagt Gott, das sagt der Prophet Jesaja, einmal, nachdem der Herr Jesus sozusagen gesagt hat, ist ja umsonst, wie ich arbeite, das Volk lehnt mich ab, es verwirft mich. Und dann sagt Gott, es ist zu wenig, dass du nur der König über ein Volk bist. Ich werde dich zum Licht aller Nationen machen. Das ist der Sohn Abraham. Sohn Abrahams heißt, dass der Jesus zum Segen für alle Nationen, für alle Völker ist. Und so kommen tatsächlich Matthäus 2 solche von ganz großer Ferne, die Magier, um vor dem Herrn Jesus niederzufallen, ihn anzubeten. So finden wir in dem Geschlechtsregister in Matthäus 1, dass da vier Frauen erwähnt werden und mindestens drei, wahrscheinlich alle vier, kamen tatsächlich aus den Nationen. Der Herr wendet sich, wenn sein irdisches Volk ihn verwarf, das Volk Israel wendet sich den Nationen zu. Und sind wir nicht Nutznießer davon? Die meisten von uns kommen auch aus den Nationen, aus anderen Völkern. Und dadurch, dass der Jesus nicht nur der Messias ist, sondern auch der Sohn Abrahams, sind auch wir gesegnet. Wenn man eine Einteilung in diesem Evangelium sehen möchte, und man kann natürlich wie immer verschiedene Einteilungen, Gliederungen wählen, dann kann man im einfachsten sagen, die ersten 12 Kapitel zeigen, wie der Herr Jesus zu seinem Volk gekommen ist, wie Gott seinen Messias gesandt hat und der Jesus als der Messias zu seinem Volk gekommen ist, aber sein Volk ihn abgelehnt hat, verworfen hat. Der Höhepunkt dieser Verwerfung, der ist in Matthäus 12. In Matthäus 12 lesen wir, wie die Führer der Juden zweimal über den Herrn Jesus sagen, dass er durch den Teufel, durch den Fürst der Dämonen, die Dämonen ausgetrieben habe. Matthäus 12, Vers 24, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch den Beelzebul, den Fürsten der Dämonen. Das heißt, der Herr Jesus wird verworfen von seinem Volk. Und das Beeindruckende ist, er nimmt diese Verwerfung an. Das heißt, der Herr Jesus lässt sich verwerfen, obwohl er selbst der ewige Sohn Gottes ist, ist er bereit, sich verwerfen zu lassen. Und deshalb finden wir dann in den Kapiteln 13 bis 28, dass dieser verworfene Messias immer mehr näher zu dem Kreuz von Golgatha geht, diesem Kreuz, das dann in Kapitel 27 vorgestellt wird, wo er gekreuzigt wurde, wo der Herr Jesus gestorben ist, für sein eigenes Volk, damit sie Vergebung bekommen können, damit es eine Zukunft für das Volk Israel geben kann, aber zugleich auch für uns, für alle diejenigen, die bereit sind, ihn als Retter anzunehmen. Das Werk reicht aus für jeden, aber man muss bereit sein, tatsächlich ihn als Retter anzunehmen, ihm seine Sünden zu bekennen. Der Herr Jesus ist gestorben und er ist auferweckt worden. Und dann kommt diese wunderbare Schlussbotschaft, die auch zur Ermutigung für uns alle ist, dass der Herr Jesus zu seinen Jüngern sagt, in Vers 20, Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er würde bei ihnen bleiben, er würde sie immer als Beistand begleiten, auch wenn er, das berichtet Matthäus nicht, dann in den Himmel auffahren würde. Ich möchte zum Schluss noch vier Besonderheiten dieses Evangeliums nennen. Die erste ist, dass der Herr Jesus in seinem Leben schon angekündigt hat, dass, nachdem das Volk Israel ihn verworfen hat, er eine ganz andere Gesellschaft haben wird, einen Organismus, eine Sache, die er in diesem Evangelium Matthäus 13 vorstellt als eine Perle, die ihm so wertvoll ist, die Versammlung, die Gemeinde Gottes. Und das Bemerkenswerte ist, nur Matthäus spricht davon. Wir können davon ausgehen, dass der Jesus mehrfach zu seinen Jüngern davon gesprochen hat. Aber nur zweimal wird davon berichtet und beide Male im Matthäus-Evangelium, Matthäus 16 und Matthäus 18. Das heißt, in dem Teil, wo er der Verworfene ist, da spricht er dann auch davon, dass er jetzt eine Versammlung hat. Aus anderen Bibelbüchern des Neuen Testamentes wissen wir, dass diese Versammlung Teil des ewigen Ratschlusses Gottes ist. Hier sehen wir, dass die Versammlung auf dieser Erde der neue Zeuge des Herrn Jesus Gottes wird. Zweite Besonderheit dieses Evangeliums: Es war ja im Alten Testament angekündigt worden, dass der Herr Jesus, dass Gott vielmehr, auf dieser Erde ein Königreich hat und dass er als König regieren wird. Nun, der Herr Jesus, er ist Gott, ist gekommen, um dieses Königreich anzutreten. Es ist ja auch verkündigt worden, sowohl von Johannes dem Täufer als auch von dem Herrn Jesus. Siehe, das Reich, Königreich ist nahe gekommen. Aber nachdem der König verworfen worden ist, ist damit das ganze Königreich nicht mehr möglich? Ist es sozusagen zerstört? Nein, in Matthäus 13 zeigt der Herr Jesus, dass dieses Königreich verschoben wird, dass er erst später in Macht und Herrlichkeit kommen wird, um dieses Reich anzutreten. Matthäus 13 und folgende zeigen das. Aber, dass er in der Zwischenzeit ein Königreich hat auf dieser Erde in einer geheimnisvollen Art und Weise. Das heißt, er wird nicht öffentlich regieren, sichtbar regieren, und seine Untertanen sind eben auch nicht öffentlich sichtbar als Teil seines Reiches. Und doch regiert er, doch gibt es solche, die zu ihm gehören. Das waren damals seine Jünger, und es ist schön zu sehen, wie jedes Evangelium die Jünger auch unter einem speziellen Blickwinkel sieht. In diesem Evangelium tatsächlich als Jünger, als Schüler, als Nachfolger des Herrn Jesus, so wie Matthäus eben nachgefolgt ist, so auch seine Jünger. Und wir dürfen heute auch zu diesem geheimnisvollen, also nicht mysteriösen Reich gehören, sondern zu diesem Reich, was eben nicht sichtbar ist, was nicht öffentlich sichtbar ist. Und dann lasst mich als einen letzten Punkt noch sagen, dass dieses Evangelium nicht chronologisch geschrieben worden ist. Bei Lukas ist das vielleicht allgemeiner bekannt, aber Bei Matthäus ist das auch so. Wenn man zum Beispiel die Kapitel 8 und 9 sich anschaut, da sind Begebenheiten, wenn man die vergleicht in den Evangelien, die überhaupt nicht chronologisch angeordnet sind. Warum? Ist das Zufall oder hat sich Matthäus vertan? Natürlich nicht. Bei ihm gibt es eine ganz besondere Ordnung und seine Ordnung ist, wie man das gesagt hat, Dispensationen, Haushaltungen, Epochen. Das heißt, er zeigt, dass Gott im Blick auf die Juden anders handelt, gehandelt hat, als im Blick auf die Nationen. Und dass Gott im Blick auf die Nationen wieder anders handelt, als in der Zukunft im Blick auf den gläubigen Überrest. Und dass die Versammlung Gottes, die Gemeinde Gottes, also alle Erlösten in der heutigen christlichen Zeit, nochmal einen ganz besonderen Platz haben im Herzen Gottes und auch in seiner Regierung. Und diese Unterscheidungen finden wir gerade bei Matthäus, der eben zeigt, wenn der Messias verworfen worden ist, hat er trotzdem ein Volk Gottes, jetzt ein himmlisches Volk, mit dem er nach anderen Grundsätzen regiert. Gott ist derselbe, der Herr Jesus ist auch derselbe. Aber die Art der Regierung, die ändert er je nach den Gegenständen, die vor ihm sind. Und Matthäus zeigt uns das auf wunderbare Weise und wir werden das Wort Gottes auch nur dann verstehen, wenn wir das berücksichtigen. Zurück zu der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Er steht in diesem Evangelium vor uns als der König, der verworfene, aber künftig regierende König und als der Sohn Abrahams, der zum Segen für alle Nationen ist.